Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Ich denke, dass die Zahlen es ermöglichen, eine Beziehung zwischen dem Göttlichen und der Welt herzustellen, weil alles in einer Schöpfungsordnung steht und wir mit den Zahlen diese Harmonie nachbilden können. Und damit erfüllt die Zahl eine wichtige Funktion, nämlich die Weltwirklichkeit zu strukturieren und ein grundlegendes Ordnungsprinzip herzustellen.
Zahlen haben selber Geheimnisse. Manche sind Primzahlen, haben gar keine Teile, manche haben viele Teile. Manche kann ich irgendwie anders schön zerlegen. Ich kann ein magisches Quadrat machen oder ähnliche Dinge. Und immer wenn ich sowas mache, so etwas, was irgendwie ganz besonders gut zusammenpasst, glaubt man, aus welchen Gründen auch immer, die ich nicht kenne, glaubt man, damit nicht nur ein Zahlenschema gefunden zu haben, sondern irgendwas Tieferes verstanden zu haben.
Die Mathematik war praktisch eine neu hinzugekommene Wissenschaft, eine fremde Wissenschaft aus dem Griechischen. Sie setzte sich zusammen aus Arithmetik, Geometrie, Astronomie und der Harmonielehre. Also auch Musik gehörte zur Mathematik. Und das sind also die vier Pfeiler der Mathematik. Sie waren unheimlich wichtig, ganz schnell. Am Anfang konzentrierte sich die islamische Welt auf Mekka und Medina und durch die schnelle Ausbreitung kamen immer weiter entfernte Länder, Städte hinzu. Und man musste ja wissen, wo die Gebetsrichtung ist. Wo ist Mekka? Wo ist die Qibla in der Moschee? Und das musste mathematisch errechnet oder astronomisch bestimmt werden. Von daher war das Wissen von Mathematik und Astronomie wichtig aus religiösen Gründen.
Das Wissen um Mathematik und Astronomie, das tiefere Verstehen der Zahlen, insbesondere der Zahlen in der islamischen Welt. Darum soll es heute gehen in dieser Ausgabe von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft bei NDR Info.
Und dazu begrüßen Sie und euch heute Florian Breitmeier
und Martina Kothe.
Über die Zahlen im Christentum, da hatten wir bereits eine Sendung gemacht und am Ende waren wir uns einig, das Thema wollen wir nochmal vertiefen.
Nun also beschäftigen wir uns mit den Zahlen in der islamischen Welt, mit den Überschneidungen und den Unterschieden zur Sicht auf die Zahlen im Christentum und im Judentum.
Der katholische Theologe Professor René Dausner von der Universität Hildesheim hatte ja im ersten Teil dieses Podcasts darauf hingewiesen, dass man trotz der Bedeutsamkeit mancher Zahlen in der Bibel nicht so viel hineininterpretieren sollte. Und wir hören nochmal rein, was er genau damals gesagt hat.
Dann gibt es aber bei den frühen Kirchenvätern auch eine Warnung davor, die dahin geht, dass man also nicht die Lehre aus den Zahlen ableiten soll, weil das genau in solche Untiefen hineinführt. Also eine Endlosigkeit an Bedeutungsfülle, die generiert werden kann. Sondern es soll umgekehrt eher die Zahlen aus der Lehre abgeleitet werden. Also das, was sozusagen vorgängig ist, ist die Lehre. Und davon, das kann man dann symbolisch in Zahlen ausdrücken. Aber man soll sich auch nicht in den Einzelheiten verlieren.
Die Gematrie, so nennt man diese Lehre, von der René Dausner hier spricht, ist auch auf das arabische Alphabet anwendbar. Auch hier sind den Buchstaben Zahlen zugeordnet. Und darüber habe ich mit Dr. Dorothee Lauer gesprochen. Sie ist Dozentin an der Universität Göttingen, hat Ethnologie, Arabistik, Islamwissenschaft und Volkskunde studiert und sie ist Expertin für Magie und Mystik in der islamischen Welt.
Das arabische Alphabet heißt Abschad. Und die Zahlenwerte wurden nach dem alten phönizischen Alphabet bestimmt. Es ist ein bisschen anders gereiht als das moderne Alphabet. Diese Buchstaben, die wurden in drei Neunergruppen eingeteilt mit ihren Zahlenwerten, sodass zum Beispiel die erste Gruppe die Einerzahlen von 1 bis 9 wiedergibt. Das ist der Buchstabe Aleph bis Ter. Die zweite Gruppe ist die Zehnerzahlen, die dritte die Hunderter bis 900 und der letzte Buchstabe nach dem phönizischen Alphabet ist der Buchstabe Rein und ist die 1000.
Hieße das denn, dass man Texte quasi komplett in Zahlen ausdrücken konnte, beziehungsweise das heute auch noch kann.
Im Prinzip schon. Allerdings waren die Zahlenwerte wahrscheinlich nur den Gelehrten oder den Mystikern bekannt. Und das war ja bei den frühen biblischen Schriften auch nicht anders.
In mystischen Kreisen natürlich führte das zu ausgeklügelten Operationen und Ideen, wie man Buchstaben mit Zahlen oder Zahlen mit Buchstaben oder ganze Namen oder auch Sätze ausdrücken kann, da das alles vertauschbar ist. Das hat zu reichen Spekulationen geführt. Ein gutes Beispiel ist das Wort Allah. Der erste Buchstabe ist das Alif, hat den Zahlenwert 1. Die beiden Ls in der Mitte haben den Zahlenwert jeweils von 30. Und das H am Ende hat den Zahlenwert 5, sodass man insgesamt auf 66 kommt. Das heißt, wenn man die Zahl 66 in einem mystischen Text, auf einem Amulett, in einem Zauberbuch, wo auch immer geschrieben sieht, weiß man, das steht für Allah.
Gibt es denn solche Zahlenwerte eigentlich auch im Christentum, die dann für etwas Bestimmtes, also zum Beispiel einen Namen, stehen?
Zumindest findet man diesen Umgang mit den Zahlenwerten auch in der christlich-jüdischen Tradition wieder. Auch wenn es sich um Zahlen handelt, die wie die 7 zum Beispiel in der Natur kaum vorkommen. René Dausner erläutert die Faszination für die 7 so.
Das ist, denke ich, auch gerade in der ersten Schöpfungserzählung ganz besonders deutlich, wo in 6 Tagen die Welt geschaffen wird durch das göttliche Wort. Und am 7. Tag ruht Gott. Das heißt also, das ist diese Zahl 7, die eine Fülle darstellt, bestehend aus den Zahlen 3 und 4. In dem Fall 6+1. Und dadurch entsteht also eine Vollkommenheit, die die Welt darstellen soll. Woher sich das ableitet, kann ich nicht genau sagen. Ich stelle nur fest, dass der 7 eine besondere Vollkommenheit zugeschrieben wird. Also etwa, wenn man sich im Judentum anschaut, der 7-armige Leuchter, der das Licht im Tempel darstellen soll. Oder auch die jetzt im Christentum, insbesondere in der katholischen Theologie, die 7 Sakramente, die so etwas darstellen sollen. Überhaupt die Sakramente sollen ja eine Verbindung herstellen zwischen der göttlichen Sphäre und der menschlichen, weltlichen Sphäre. Und die 7 Sakramente symbolisieren so etwas wie eine Verbindung, eine Durchlässigkeit zwischen der göttlichen, himmlischen Sphäre und der Welt, in der wir uns bewegen, die einem manchmal so sehr alltäglich vorkommt. Und die 7 ist dann vielleicht gerade, weil sie so eine etwas unhandhabbare Zahl ist, tatsächlich etwas Besonderes.
Nun scheint ja im Christentum trotz dieser Lust an der Interpretation auch immer wieder eine leise Warnung mitzuschwingen, dass man sich Gott über die Zahlen eben nicht nähern kann. Ist das denn in der islamischen Welt auch so?
Also wenn ich das richtig verstehe, besteht da eher eine große Freude am mathematischen Entschlüsseln der Suren. Denn hier zeigen sich auch mathematische Wunder, wie Dorothee Lauer erläutert.
Der Koran besteht aus Kapiteln, die nennen wir Suren, und zwar 114 Suren. Und ein mathematisches Wunder ist, dass es zum Beispiel genau 57 Suren mit ungeraden Verszahlen gibt und genau 57 Suren mit geraden Verszahlen. Das ist erstaunlich. Erstaunlich ist auch, dass das Wort Monat im Koran genau 12-mal vorkommt. Also nicht 13-mal, sondern 12-mal. Der Tag Jaum wird genau 365-mal im Koran erwähnt. Und die Tage Ayam kommen 30-mal vor. Also das ist so eine Art mathematisches Wunder.
Das, was Dorothee Lauer da gerade ausführt, bezieht sich darauf, dass das Interesse an diesen Zahlencodes und das Interesse daran, diesen Zahlencodes auf die Schliche zu kommen, sogar bis ins 20. Jahrhundert reichen. Spannend ist da zum Beispiel die Geschichte von Rashid Khalifa. Er war Biochemiker, gebürtig aus Ägypten, ist dann Ende der 1950er Jahre in die USA ausgewandert, hat dort promoviert, wurde schließlich auch amerikanischer Staatsbürger und er war viele Jahre Imam der Moschee in Tucson, Arizona. Und er hat dann in den 1970er Jahren begonnen, den Koran mittels Computertechnik zu untersuchen und hat, wie er selbst sagte, den Korancode entdeckt.
Und interessanterweise kam er darauf, dass immer wieder die Zahl 19 auftaucht. Und zwar, er hat sie durchweg gefunden. Es gibt die Basmala. Die Basmala, die Formel im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Gnädigen. Diese Basmala steht allen Koransuren bis auf die Sure 9 voran. Und sie setzt sich folgendermaßen zusammen. Das erste Wort der Basmala, Ism, also der Name, kommt genau 19 Mal im Koran vor. Das Wort Allah, das zweite Wort der Basmala, kommt 2698 Mal vor. Und diese Zahl lässt sich rechnen aus 19 mal 142. Also das macht diese 2698. Das dritte Wort ist Rahman, also der Barmherzige, kommt 57 Mal vor und das setzt sich zusammen aus 19 mal 3. Und Rahim, der Gnädige, wird 114 Mal im Koran erwähnt. Das ist zu rechnen mit 19 mal 6. Da gibt es noch weitere erstaunliche Sachen. Und zwar ist die Basmala allen Koransuren vorangestellt, bis auf Kapitel 9, also Sure 9. Dafür wird sie aber in Kapitel 27 gleich zweimal zitiert. Und wie Sie sich denken können, von Sure 9 zur doppelten Basmala in Sure 27 sind es genau 19 Suren. Das ist verblüffend und Rashad Khalifa hat noch viel, viel mehr Beispiele gefunden, wo diese Zahl 19 auftaucht. Und es ist ein verblüffendes Beispiel für eine moderne Interpretation dieser Bedeutung der Zahlen.
Das heißt, man kann also sagen, die Zahl 19, das ist die Zahl im Koran, so scheint es zumindest zu sein. Martina, gibt es da eigentlich auch Entsprechungen in Bibel oder in der Tora?
Also so viel ich rausgefunden habe, gibt es nicht unbedingt Zahlen, die in so einer Häufung, wie wir es gerade gehört haben, in Bibel oder Tora auftauchen. Wichtige Zahlen, die hatten wir schon im ersten Teil des Podcasts ein wenig behandelt, sind die 1, die 3, die 6, die 7, die 8 und natürlich auch die 12. Weiterführende Untersuchungen und Interpretationen sind dann eher im Bereich der biblischen Numerologie angesiedelt, um deren Seriosität es auch immer wieder Diskussionen gibt. Es wurden aber nach in Intervallen auftauchenden Worten und Wortkonstellationen in der Tora gesucht. Und da wurde man auch fündig. Zum Beispiel hat man die Namen berühmter Rabbiner dort auf einmal in diesen ganzen Sätzen herausgefunden. In diesem Zusammenhang bekannt ist auch die sehr umstrittene Publikation der Bibelcode des US-Journalisten Michael Drosnin, der die Tora mit einem Computerprogramm nach weiteren Intervallworten durchsucht hat und angeblich dort Hinweise auf den Mord an Yitzhak Rabin fand.
Man merkt also schon von den Zahlen, die mit Bedeutung aufgeladen werden, ist der Weg zur Magie, zur Wahrsagerei, gar zur Überinterpretation gar nicht mehr weit.
Das sehe ich auch so. Und ich glaube auch, dass diese Alphabete, bei denen jeder Buchstabe einen Zahlencode hat, auch ein bisschen dazu einladen. Ganz speziell sind zum Beispiel auch die Theomatics. Das ist eine Gruppe, die Theologie und Mathematik verbindet und deren Begründer Del Washburn hat auch ein Buch über den Bibelcode geschrieben. The Original Code in the Bible, also der Originalcode in der Bibel ist der Titel. Und die Theomatics wollen den direkten Einfluss Gottes in der Bibel nachweisen oder glauben, ihn tatsächlich nachgewiesen zu haben.
Und mir fällt dazu ein, dass auch das Werk von Umberto Eco auf Codes hin untersucht wurde und da ein Zusammenhang mit den Zahlenwerten der Kabbalah, also der jüdisch-mystischen Lehre, gefunden wurde.
Ja, je tiefer man eintaucht in diese Welt, desto verwunschener und verzweigter wird das, oder?
Ja, der emeritierte Mathematikprofessor Albrecht Beutelspacher hat da eher eine rational-mathematische Sicht.
Es gibt Zahlen, deren Bedeutung ist sozusagen universell. Das hängt gar nicht mit der speziellen Religion zusammen. Die spielt in vielen Religionen eine Rolle. Zum Beispiel die Zahl 3. Wenn man anfängt zu zählen, 1 ist sozusagen die Einheit, ist was ganz Besonderes. 2 ist die Zahl der Gegensätze, der Symmetrie, der Auseinandersetzung und so weiter, der Paare. Und 3 ist sozusagen die erste Zahl, die wieder ein Ganzes schafft. 3 Dinge. Musterbeispiel ist ein Dreiklang in der Musik. 2 Töne sind entweder langweilig oder dissonant. Aber drei Töne, die einen Dreiklang bilden, passen perfekt zusammen. Keiner spielt eine Sonderrolle. Das ist sozusagen die neue Einheit. Und deswegen spielt es natürlich in Religionen, in denen oft eine Dreiheit vorkommt, im Christentum natürlich ganz besonders mit der Dreieinigkeit, eine ganz besondere Rolle.
Spannenderweise spielt die Drei auch in der islamischen Welt eine wichtige Rolle.
Die Drei hat eine Bedeutung für die Dreifaltigkeit, nämlich die Dimension Existenz, Zeit und Raum. Das ist wieder etwas, was wir auch aus der christlichen Welt kennen. Sie steht also für Anfang, für die Mitte und das Ende. Und ohne die Drei gäbe es kein Werden, Sein und Vergehen. Das ist auch in die islamische Philosophie und Religion als Vorstellung eingegangen.
Es geht da also um Symmetrien, um mathematische Schönheit, wenn man so will. Und diese spielt natürlich auch beim Umgang mit Zahlen in der islamischen Welt eine große Rolle, denn die Begeisterung für Zahlen gründet sich auf die Lehren des Pythagoras. Im Mittelpunkt seiner Lehre steht die Idee der Zahl als Archetyp. Er hat in den Zahlen das eigentliche Geheimnis und die Bausteine der Welt gesehen. Und jede Zahl von 1 bis 10 hatte für ihn eine bestimmte eigene Kraft und Bedeutung. Die ganze Harmonie der Welt beruhte also für ihn darauf, dass sie nach Zahlenverhältnissen geordnet ist.
Also Pythagoras glaubte, dass es eine Ordnung in der Welt gibt, kein Chaos. Und die Welt ist für ihn strukturiert und harmonisch. Und die Zahlen, die sind der Ausdruck für diese Ordnung in der Welt, denn mit Zahlen kann man diese Strukturen berechnen. Und fast schon folgerichtig wurde Pythagoras dann auch ins Arabische übersetzt und seine Erkenntnisse wurden mit Feuereifer übernommen.
Im Mittelpunkt seiner Idee steht die mystische Dekade. Das ist eine Zahlenreihe, die aus der Tetraktis besteht. Die Tetraktis setzt sich zusammen aus 4 natürlichen Zahlen. Den ersten, nämlich der 1 plus 2 plus 3 plus 4 ist die 10. Aus dieser Formel, so meinte er, entfaltet sich die gesamte Schöpfung. Sie stellt Begriffe, Kräfte und Wesenheiten dar. Und er ging noch weiter und hat die Zahlen geordnet nach geraden und ungeraden Zahlen und ihnen Eigenschaften zugemessen. Die ungeraden Zahlen stehen für die rechte Seite, die Grenze, das Männliche, das Ruhende, das Licht oder das Gute. Und die geraden Zahlen ist das Unbegrenzte, die Vielheit, die linke Seite, das Weibliche, Gekrümmte und auch das Böse. Also gerade und ungerade Zahlen haben eine Rolle gespielt. Und ganz besonders wichtig war die Zahl 1. Sie steht praktisch für die Ganzheit, für das eine Einzige, für den Ursprung allen Seins. Diese Ideen von Pythagoras wurden dann später mit neuplatonistischen Ideen, vor allen Dingen in der Zahlenmystik des Islams, weiterentwickelt und vertieft. Wir haben Begriffe wie Algorithmus, Algebra, Ziffer, Tarif, das sind alles Begriffe aus der arabischen Sprache, sind alles Begriffe, die mit Mathematik zu tun haben. Und Mathematik entwickelte sich in der Blütezeit des Islams, also in der Zeit, wo die Übersetzertätigkeit ihren Ausgang nahm und praktisch 2 Jahrhunderte lang damit befasst war, dieses Wissen zu vertiefen. Die Araber haben ab dem 9. Jahrhundert die indischen Zahlen übernommen und damit weitergearbeitet und sie haben die Null etabliert als Ziffer, also die Null gilt als Zahl und damit konnte man natürlich ganz andere Rechnungen anstellen als ohne die Null.
Und das heißt ja auch, die Einflüsse, Ideen und praktischen Entwicklungen, wie zum Beispiel die Null, die wurden dann übernommen und eingebunden und flossen so auch in die damals noch jungen Lehren des Islam ein.
Und wir hatten ja auch in diesem Zusammenhang den Mathematiker Albrecht Beutelsbacher gefragt, ob es nicht auf eine Weise logisch sein könnte, dass sich die Heiligen Schriften die ordnende, strukturierende Kraft der Zahlen zunutze gemacht haben.
Ja, das ist eine Interpretationsfrage, aber wenn man mal zum Beispiel Augustinus, Kirchenvater Augustinus, zitiert, der darüber nachdenkt, warum hat Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen? Er sagt, natürlich hätte Gott das auch schnell schaffen können, viel schneller, in einem Augenblick. Aber warum hat er 6 Tage dafür benutzt? Und er sagt, weil 6 eine vollkommene Zahl ist. Das ist ein mathematischer Terminus, kann ich gleich auch noch was zu sagen, aber zu sagen, war die Entscheidung laut Augustin bei der Schöpfung, die Gott getroffen hat, ich wähle 6 Tage für die Erschaffung der Welt, um ganz deutlich zu sagen, die Welt ist vollkommen. Also insofern ist es aus dieser Sicht völlig logisch, dass es 6 Tage gebraucht hat, bis die Welt geschaffen war.
Und würden Sie uns noch erläutern, was es mit dieser vollkommenen Zahl auf sich hat?
Das schließt an die Geheimnisse von Zahlen. Ein ganz wichtiger Aspekt von Zahlen ist ihre Zerlegung, also die Teile einer Zahl. Etwa 4 hat die Teile 1 und 2, 6 hat die Teile 1, 2 und 3, 5 hat nur den Teiler 1, neben 5 selbst, weil es eine Primzahl ist. Und wenn man diese Teile zusammenzählt, etwa bei der 6, 1 plus 2 plus 3, ergibt sich wieder diese Zahl. Das ist ein ganz seltenes Phänomen. Kommt wieder vor bei der 28 und bei 456 und dann bei 8000 irgendwas. Und man kennt heute nur 51 solche Zahlen. Kannte man in der Antike nicht, aber man wusste, 6 ist eine solche Zahl und man hat diese Zahl vollkommen genannt.
Soweit der Mathematiker Professor Albrecht Beutelsbacher. Also, die Kirchenväter wussten, was es mit den Zahlen auf sich hatte, und auch die Gelehrten in der islamischen Welt waren sich im Klaren darüber, was sie mit bestimmten Zahlen auszudrücken in der Lage waren. Ich denke, das ist Zeit für eine Gegenüberstellung.
Es gibt 5 Bücher Mose, das ist der sogenannte Pentateuch, also die 5 verfassten Schriften. Und das Neue Testament greift diese Idee der Vielfalt des Wortes Gottes auf und hat nun vielleicht etwas in Bescheidenheit gegenüber dem und in Anerkennung des Alten Testaments, so würde ich es beschreiben, von 4 Evangelien gesprochen, die auch wiederum eine unterschiedliche Perspektive auf das Leben Jesu und Sterben Jesu darstellen und damit einer Sache Einhalt gebieten wollen, nämlich dass man nur eine Perspektive entwickeln kann. Es geht um eine Pluralität gerade der Zugänge zu diesen theologisch komplizierten Fragen. Und das finde ich also besonders schön, sowohl in der jüdischen Tradition als auch in der christlichen Tradition, wenn es um die Grunddokumente der Heiligen Schrift geht, dass eine Pluralität vorausgesetzt wird.
Ganz wichtig ist die 5. Die kommt oft vor. Die finden wir auch ganz, ganz viel in mystischen und magischen Texten. Sie symbolisiert die 5 Pfeiler des Islams, nämlich das Glaubensbekenntnis, das Gebet, das Fasten im Monat Ramadan, die Almosensteuer und die Pilgerfahrt nach Mekka. Also 5 Säulen, die wichtig sind. 5-mal am Tag soll der Muslim beten. Und im islamischen Recht gibt es 5 Kategorien, die praktisch zeigen, was erlaubt bis hin verboten ist, nämlich Pflicht, empfehlenswert, indifferent, verwerflich und verboten. Ja, außerdem kennt man auch im Islam 5 Propheten, nämlich Noah, Abraham, Moses, Jesus und Mohammed. Und dann gibt es noch im schiitischen Glauben die Hand der Fatima. Sie symbolisiert mit ihren 5 Fingern einmal Mohammed, den Propheten, dann seine Tochter Fatima, ihren Mann Ali und die Söhne Hassan und Hussein.
Die Wichtigkeit der Zahl 7, die hat René Dausner ja vorhin bereits erläutert. Martina, spielt denn die Zahl 7 auch im Islam eine Rolle?
Das tut sie in der Tat und keine geringe.
Dann haben wir die Zahl 7, die ist auch sehr wichtig in der islamischen Glaubenswelt. Auch hier gibt es die Vorstellung, dass die Welt in 7 Tagen erschaffen wurde. Im Islam tritt die 7 auf, zum Beispiel bei der Wallfahrt zur Kaaba in Mekka. Sie wird 7-mal umkreist und während dieser Wallfahrt werden 3-mal 7 Steine symbolisch zur Steinigung des Teufels in Minä geworfen.
Wenn wir uns jetzt weiter voranarbeiten und auf die Acht zu sprechen kommen, ist vielleicht auch interessant, dass die Acht fast weltweit einen sehr guten Ruf zu haben scheint. Im Vorderen Orient und in China zum Beispiel ist die Zahl 8 die Glückszahl schlechthin. Als die Olympischen Spiele in Peking eröffnet wurden, 2008 war das, dann wurden sie um 8 Uhr und 8 Minuten eröffnet. Darüber hinaus gibt es 8 taoistische Symbole, 8 Kostbarkeiten. Im Hinduismus findet sich die 8 beim Gott Vishnu, der immer mit 8 Armen abgebildet wird. Auch im Buddhismus kommt die 8 vor, Buddha benennt 4 Wahrheiten, halbe 8. Und der achtfache Pfad führt zur Erleuchtung. Es gibt 8 Lotusblütenblätter. Und im Yoga gibt es die 8-Punkte-Stellung. Und sogar in der Welt der germanischen Sagen reitet Wotan oder Odin mit seiner wilden Jagd auf Sleipnir, einem 8-beinigen Pferd.
Und vom 8-beinigen Pferd galoppieren wir ganz schnell zurück zum Christentum. Denn auch dort ist die 8 ja enorm wichtig.
Die 8 ist die Vollendung, also gilt als die vollendete Zahl, gerade nach der 7, also die Zahl, die sich daran eben anschließt und damit eine Fülle, eine Vollkommenheit symbolisieren soll. Und also neben auch den oktogonalen Taufbecken spielen etwa auch die 8 Seligkeiten eine Rolle. Der achtfache Pfad im Buddhismus spielt eine Rolle. Also das heißt, das ist sicherlich auch eine Zahl, die religiös sehr aufgeladen wurde im Laufe der Zeit oder jedenfalls eine hohe Symbolizität entwickelt hat.
Auch der Theologe und Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti weiß etwas zur 8 zu erzählen.
Die Zahl 8 entsteht als Symbolzahl, weil sie den Tag bezeichnet nach dem Schabbat. Und das ist der Tag der Auferstehung, der 8. Tag. So steht es in der Bibel. Und weil dieser 8. Tag natürlich im Kalender nicht vorkommt, weil wir eine 7-Tage-Woche haben, dann ist die 8 dadurch entstanden, dass man zur 7 immer eine 1 hinzugezählt hat. Das tun wir heute auch noch. Wenn Sie und ich uns in einer Woche treffen wollen, können wir sagen, wir sehen uns in 8 Tagen. Und jeder von uns beiden weiß, dass 7 gemeint sind. Ansonsten ist die 8 in der Symbolik, vor allen Dingen in der Kunstgeschichte zu Hause. Wenn Sie sich Taufbecken ansehen, der Romanik, dann werden Sie feststellen, dass die in vielen Fällen achteckig sind. Denn die 8 bezeichnet die Auferstehung und der Täufling stirbt mit Christus und aufersteht mit ihm. Das heißt, früher wurde das symbolisch gemacht bei der Ganzkörpertaufe, dass jemand untergetaucht wurde, unter der Wasseroberfläche war der Tod und dann aus dem Wasser rausgezogen wurde, das war die Auferstehung und symbolisiert wurde es durch die Achteckigkeit. Und diese Achteckigkeit findet sich an vielen, vielen Stellen wieder, zum Beispiel der Stern von Bethlehem. Der wird traditionell immer achteckig dargestellt. Und wenn Sie die Peterskirche in Rom besuchen und auf den Boden schauen, dann ist der dort an vielen Stellen dargestellt als achteckig. Und wenn Sie rausgehen unter die Arkaden und nach oben schauen, auch dort ist der achteckige Stern von Bethlehem überall zu sehen.
Also an den Taufbecken und dem Stern von Bethlehem zeigt sich ja auch, dass nichts dem Zufall überlassen wurde, auch in architektonischer Hinsicht. Und das würde wahrscheinlich eine ganze weitere Sendung füllen, wenn wir uns da jetzt nochmal ganz vertiefen würden. Aber welche Zahlen, Martina, konnte dir denn Dorothee Lauer aus Göttingen noch erklären?
Die 40 zum Beispiel, die ist ja auch im Christentum eine sehr wichtige Zahl. 40 Fastentage, 40 Tage regnet es bei der Sintflut.
40 Jahre wanderten die Israeliten durch die Wüste. Das Buch Mose hat 40 Kapitel, 40 Nächte soll er auf dem Berg Sinai verbracht haben. Und auch von Ostern bis Himmelfahrt sind es 40 Tage.
Die Zahl 40 ist auch wieder eine ganz besondere Zahl. Sie steht für das Warten und die Ausdauer. Das heißt, sie ist gerade für die Mystiker eine ganz, ganz wichtige Zahl geworden. Nach der islamischen Mystik trennen den Menschen 40 Stufen von Gott. Der Sufi, wenn er meditiert, dann wird ihm oft angeraten, eine 40-tägige Klausur zu machen, wo er sich nur mit Gott auseinandersetzt. Die Almosensteuer im Islam verlangt ein 40stel des Vermögens. Und der berühmte Theologe und Mystiker Al-Razali hat ein kompaktes, großes Werk geschrieben, Ihya Ulum ad-Din, die Erneuerung der religiösen Wissenschaften. Dieses Werk ist in 40 Kapitel aufgeteilt, wo er praktisch die spirituelle Läuterung und Entwicklung des Menschen beschreibt.
Ja, es ist also wirklich schon beeindruckend, wie viele Gedanken sich um die Zahl 40 drehen, im Islam, im Judentum, aber auch im Christentum. Martina, das war jetzt eine vollgepackte Sendung und ich glaube, dass man, wenn man einmal seine Aufmerksamkeit auf diese ganze Zahlensymbolik lenkt, irgendwann überall auf irgendwas stößt, was einen fasziniert oder zum Nachdenken anregt.
Man kann sich da auch regelrecht reinfallen lassen, war jetzt so mein Eindruck. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht in so einem willkürlichen Zahlensalat versinkt. Dorothee Lauer, die Dozentin von der Uni Göttingen, sieht aber zum Beispiel den ordnenden Charakter von Zahlen.
Was eben das ganz Wichtige ist, das ist die Idee der Ordnung. Denn die Ordnung ist ein Ausdruck Gottes. Also es hätte auch Unordnung geben können, Chaos. Und das macht Angst. Aber Ordnung gibt den Menschen Gewissheit und Zuversicht, dass alles seinen Sinn hat. Es gibt nichts, auch noch so geringfügiges, was nicht irgendeine Bedeutung in einem Ordnungssystem hat. Hier kommt die Idee der Sympathie auch zu tragen, dass praktisch alles, was auf der Erde zu finden ist, was man sehen kann, eine Entsprechung im Makrokosmos hat. Das ist hier unsere Welt im Kleinen. Und das ist auch ein Teil der religiösen Botschaften, dass es eine Bestimmung gibt, nicht? Eine im Islam recht extrem, dass es eine Vorherbestimmung gibt, wo alles seinen Plan hat und nichts dem Zufall überlassen ist. Denn Zufall wäre ja Chaos. Aber es ist alles ja wohlgeordnet, wohlstrukturiert und das gibt dem Menschen eine Sicherheit, auch Trost, nicht? Er braucht keine Angst zu haben, in dem Chaos unterzugehen.
Also befürchten wir nicht, im Chaos zu versinken und halten uns ganz an die Ordnung der Zahlen.
So machen wir es. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Vertikal Horizontal angelangt. Fragen, Anregungen und Kritik haben wie immer eine Mailadresse. Vertikal Horizontal, geschrieben in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de.
Nachhören kann man diesen Podcast auch online, zum Beispiel unter ndr.de/info oder man findet ihn auch in der ARD Audiothek.
Mit Dank fürs Zuhören verabschieden sich Martina Kote
und Florian Breitmeier. Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.